Der Podcast für mutige Entwicklungsexperten und Expertinnen.
Von und mit Judith Birks, Bildungsmacherin und Mutspenderin.
Ich würde mal gerne zurückkommen zu dem Punkt Krankenstand. Mhm. Wir reden ja darüber, was wir machen können, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich würde mal gerne ganz provozierend ein Zitat bringen, was ich mal gelesen habe. Und Das Zitat bedeutet, vielleicht ist der Fachkräftemangel so zu lösen, dass man erstmal sich um das Personal kümmert, was da ist. Was ist deine Antwort als Trägervertreter dazu?
Das Thema der heutigen Folge, Fachkräftemangel in der Kita. Hausgemachte Konsequenz oder Chance der Veränderung.
Willkommen zur unglaublich zweiten Folge vom Kita Klartext, der Podcast für mutige Entwicklungsexperten und Experten. Heute geht es um das Thema, geht um Fachkräftemangel in der Kita, ausgemachte Konsequenz oder Chance der Veränderung. Lieber Florian Esser, und den anderen Namen darfst du gleich selber nochmal sagen. Schön, dass du da bist. Und warum bist du denn zu diesem Thema da?
Genau, also erstmal danke für die Einladung zur Vollständigkeit. Florian Esser, Gräsidu. Ich bin da, weil ich selber in dem Feld unterwegs bin, als Fachberatung für Kindertagesstätten, überregional, vorwiegend auch in Aachen, aber auch darüber hinaus. Und mich dieses Thema praktisch jeden Tag bewegt, umtreibt und ich glaube, ich dazu einiges beisteuern kann.
Das glaube ich auch, deshalb bist du da. Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Ich glaube, wer nicht blind ist, kriegt mit, dass im Moment das Thema Kita-Fachkräftemangel in allen Ohren ist. Ich würde behaupten, dass jeder, der Kinder in der Kita hat, das auch spürt, weil Betreuungszeiten gekürzt werden, weil plötzlich gesagt wird, könnten Sie bitte Ihr Kind heute früher abholen. Und vielleicht beschreibst du so mit dem Blick derjenige, der oft in Kitas unterwegs ist. Wie ist die Situation im Moment?
Ja, die Situation ist exakt so, wie du es beschreibst. Ich würde nochmal sagen, dass es teilweise auch regional ein bisschen unterschiedlich ist. Das hat auch damit zu tun, wie gut finde ich auch Fachkräfte oder wie vollbesetzt ist auch meine Einrichtung. Also es gibt durchaus so Einrichtungen, die haben eben keinen Fachkräftemangel oder nur sehr wenig, weil die keine hohe Fluktuation haben und auch, sagen wir mal, konstantes Personal und auch Stellen, freie Stellen leicht nachbesetzen können. Aber ich glaube, die Realität sieht oft anders aus, dass wir eben erstmal unbesetzte Stellen haben, die sowieso schon frei sind. Dann haben wir noch Personal, was immer häufiger ausfällt oder auch langzeiterkrankt ist oder auch frühzeitiger erkrankt einfach, wo man merkt, dass so präpandemisch vor Corona einfach noch anders gewesen ist. Und was wir halt auch merken, was auch, finde ich, ein wirklich wichtiges Kriterium beim Personalmangel ist, dass wir oft Personal haben, was gar nicht mehr so stark und so gut ausgebildet ist, ohne jetzt da den Fachschulen oder den Universitäten den schwarzen Peter zuzuschieben. Aber das ist auch das, was wir immer als Feedback kriegen aus den Einrichtungen oder auch aus den Leitungsrunden, dass da auch Personal mittlerweile am Start ist, was man teilweise so nicht eingestellt hätte, vielleicht noch vor 5 oder 6 oder 7 Jahren. Und wo dann auch Fachkräfte oft merken, die lange im Beruf sind, die gestandene Fachkräfte sind, dass das nicht mehr so eine Riesenunterstützung ist, wie das früher war. Also Themen wie Projektarbeit, Elternarbeit, die gehen eben nicht mehr so leicht von der Hand und man hat das Gefühl, dass man als Einrichtung viel nachschulen muss, um die Leute fähig zu machen oder zu befähigen und dass da aber die Kapazitäten und Ressourcen zu fehlen, das eben auf die Straße zu bringen, weil wir ja dann schon unbesetzte Stellen haben und derjenige, der dann von der Fachschule kommt, gleich ins kalte Wasser geworfen wird und eben wenig Zeit hat, sich zu orientieren und erstmal für sich so ein eigenes Profil zu entwickeln. Man ist praktisch darauf angewiesen, dass derjenige schon als fertige Fachkraft einfach Prototyp-Fachkraft im Türrahmen steht und gleich sofort loslegen kann. Und so einfach ist es eben.
Du hast ja jetzt unterschiedliche Dinge aufgelistet, warum Fachkräftemangel herrscht. Ich würde das gerne mal angehen. Also du hast gesagt, Fachkräftemangel ist auch aufgrund eines hohen Krankenstands ein Punkt. Dann geht es ja auch darum, dass, ich würde das schon auch definieren, die Qualität der Fachkräfte, die ins Feld kommt, oft nicht zu dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der heutigen Gesellschaft passt. Und wenn man eben dann Personal gefunden hat, dann geht es tatsächlich auch darum, dass ich auch so das Profil schärfen kann und die Zeit dafür nicht ist, zum Beispiel durch Onboarding und Fort- und Weiterbildung das zu tun. Das habe ich so richtig wiedergegeben, Florian?
Richtig, genau. Also du triffst echt einen Punkt mit dem Onboarding, weil das ist so eigentlich so ein Kriterium, worauf man viel mehr Wert legen müsste, dieses Onboarding. Die Situation, ich komme als neue Fachkraft, vielleicht gerade von der Hochschule oder eben von der Fachschule in die Kita, habe in meinem Anerkennungsjahr eventuell noch was anderes erlebt oder hatte da auch eine gute Anleitung, die mich auch geprägt hat, von der ich viel mitnehmen konnte, komme aber dann in ein Arbeitsfeld, wo ich dann schnell merke, dass ich oft alleine bin oder verantwortlich für 22 Kinder Und der Step ist dann so groß, einfach in dieser Verantwortung so vorzutreten, was früher nicht so gegeben war, und dann feststellen muss in der Situation, dass ich vielleicht darüber unzufrieden werde und mich dann auch schneller umgucke. Und der aktuelle Markt ist eben auch zulässt, dass ich als Fachkraft mich umschauen kann und sage, gut, die Arbeitsbedingungen möchte ich da nicht mehr, ich gehe woanders hin. Da wird vielleicht das, was ich pädagogisch erreichen möchte, erreichbarer oder wird da eher umgesetzt. Ich glaube, ist oft ein Trugschluss, weil es letztendlich bei fast allen Einrichtungen eben so aussieht, wie du es eben beschrieben hast. Ich denke mal, Fachkräftemangel ist kein trägerspezifisches Thema, sondern das betrifft das ganze Bildung. Macht es einfach aktuell sehr herausfordernd für alle Beteiligten.
Ich packe dich jetzt mal in deiner Berufsrolle, Florian, ja?
Ja,
also du bist ja da, du bist ja in deiner Berufsrolle Trägervertretung und übergeordnet über die Kita-Einrichtungen.
Genau.
Ich würde mal gerne zurückkommen zu dem Punkt Krankenstand.
Mhm.
Wir reden ja darüber, was wir machen können, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich würde mal gerne ganz provozierend ein Zitat bringen, was ich mal gelesen habe. Und das Zitat bedeutet: Vielleicht ist der Fachkräftemangel so zu lösen, dass man erstmal sich um das Personal kümmert, was da ist. Was ist deine Antwort als Trägervertreter dazu?
Dem Zitat stimme ich total zu, weil ich glaube, dass wir die stärken müssen, die wir schon gewonnen haben. Ich glaube auch, dass Mitarbeiter das sehr stark merken, wenn wir uns nach außen orientieren und alles daran setzen, zu sagen, wir wollen Menschen von außen gewinnen. Auch Eltern haben da manchmal kreative Vorschläge, wie ja, einen Willkommensbonus zahlen für denjenigen, der neu ist, oder mit Benefits locken, wo natürlich auch berechtigterweise das Stammpersonal sagt, wo sind die Benefits für mich, die ich das jetzt ganze Zeit hier schon sozusagen mittrage, mitgestalte. Und immer wieder hier zur Arbeit komme und versuche, den Laden aufrechtzuerhalten. Also ich glaube, da darf man sich auch nicht verzocken und zu sagen, ich versuche Leute irgendwie mit Goodies anzulocken und darüber dann die Gesundheit meiner Mitarbeiter zu vergessen. Es ist ein großes Thema. Da ist, glaube ich, auch noch nicht der perfekte Schlüssel gefunden, wie man das auch in der Belastungssteuerung so hinkriegen kann, dass die Mitarbeiter eben nicht so in die Überlastung kommen, dass sie dann lange ausfallen oder das Gefühl haben, der Träger kümmert sich dort nicht angemessen.
Unser Vorteil ist ja, die haben ja selber auch als Fachkraft gearbeitet und haben selber ja auch gespürt, wie es ist, unter Fachkräftemangel und unter Druck, finde ich auch, zu arbeiten. Das, was mir zum Beispiel gefehlt hat in meiner jahrelangen Erfahrung als Fachkraft, ist, dass es auch sowas gibt wie das Sozialunternehmertum. Was bedeutet, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, Feedbackgespräche zu machen, ich habe die Möglichkeit, Personalentwicklungsgespräche zu haben. Und es gibt nicht nur eine Verantwortung für mich selber, sondern der Träger übernimmt auch zusätzlich zu meiner Verantwortung die Verantwortung für mich. Du hast ja auch so ein bisschen was erzählt mit Benefits und so weiter. Kannst du so ein bisschen konkreter werden, wie man denn beispielsweise, wie im Titel ist, hausgemachtes Konsequenz entgegenwirken kann mit Benefits für das Stammpersonal?
Du hast jetzt ein paar Sachen schon genannt, also die PEGs oder Personalentwicklungsgespräche sind definitiv ein Tool, ich finde, die müssen auch wirklich stattfinden. Dann, was wir als Träger mittlerweile umsetzen, sind Fürsorgegespräche, als Trägervertreter auch mit den Mitarbeitern spricht und sich da eben mal die Sorgen anhört. Meistens gibt es dazu so 3 bis 5 leitende Fragen, wo Mitarbeiter auch nochmal reflektieren können, wie war das vergangene Jahr. Was wir machen, ist zum Beispiel auch ein Einarbeitungsseminar, das wir dann außerhalb der Arbeitszeit stattfinden lassen, beziehungsweise außerhalb der Betreuungszeit. So dass wir die neuen Mitarbeiter im Onboarding da auch nochmal so ein bisschen auf unser Konzept schulen können und auch uns als Träger nochmal vorstellen können, dass sie überhaupt eine Ahnung haben, wo bin ich da gelandet, in Anführungszeichen. Und was so Benefits für Mitarbeiter sind, das ist wirklich, glaube ich, das klingt jetzt simpel, aber ganz oft im Dialog zu bleiben, ansprechbar zu sein, die Zeit einräumen zu dürfen, auch als Fachkraft eben dann mit den Leitungen ins Gespräch zu kommen. Was wir oft haben an Standorten, wo wir mehr als 3 Gruppen haben, also praktisch ab einer 4-gruppigen Einrichtung, haben wir 2 Leitungen als Tandem beschäftigt. Das ist auch nicht so gewöhnlich, weil wir da auch da versuchen, einmal den Eltern, aber auch vor allem auch den Mitarbeitern gerecht zu werden, dass zum Beispiel Kleinteamzeiten ermöglicht werden, dass die Leitung dann entweder in die Gruppe geht und vertritt oder auch teilnimmt an diesen Teamzeiten, weil das etwas, was sich viele Mitarbeiter einfach wünschen und was oft geschoben wird. Dann bleibt keine Zeit für ein Kleinteam, da habe ich keine Zeit für eine Vorbereitungszeit. Das heißt, diese ganzen Dinge, die ich vielleicht als Ideen in meinem Kopf trage, die ich gerne umsetzen möchte, die auch dazu geführt haben, dass ich mal gesagt habe, ich möchte gerne Fachkraft werden. Das ist so, das Leuchten in meinen Augen ist, mit den Kindern gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Das fällt hinten über. Und dann fehlt auch irgendwann die Motivation. Und ich glaube, die Motivation führt dann dazu in der Folge, dass man einfach auch ja nicht mehr so eine Resilienz hat, einfach zu sagen, so, ich raff mich jetzt auf und gehe trotzdem hin, sondern dann einfach so ein Stück weit resigniert. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel sein kann, zu sagen, egal was herrscht an Fachkraftmangel oder egal was herrscht an Personalmangel, ich versuche euch aber, eure Zeiten zu geben, in denen ihr Planung machen könnt, in denen ihr Dokumentation machen könnt, in denen ihr einfach auch neue Projekte auf den Weg bringen könnt. Was wir auch haben, sind zum Beispiel Arbeitskreise, die wir versuchen stattfinden zu lassen, gegenwärtige Mitarbeiter, die wir halt schon eben in unseren Kitas haben, sich überregional austauschen können und dann wieder als Multiplikator im Team funktionieren können. um auch da neue Ideen einzubringen, aber auch das Gefühl zu haben, noch eine andere Rolle zu haben, als immer so der Feuerlöscher zu sein oder ja nur die Betreuerin. Ich finde, nichts Schlimmeres ist, als wenn eine Fachkraft immer das Gefühl hat, sie ist nur die Kinderbetreuerin und das von Eltern so wiedergespiegelt bekommt und auch vom System. Sondern was wir immer wieder auch sagen, ist diese Bildungsarbeit auch. Selbst wenn ich Fachkräftemangel habe und selbst wenn ich gestresste Eltern habe, habe ich trotzdem aber die Kinder vor. Die Kinder haben ja immer noch das Recht auf gute Bildung. Und da müssen wir eben schauen, dass wir mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, trotzdem noch eine gute qualitative Bildung gewährleisten können und dann nicht alle so resignieren und sagen, es ist jetzt nun einmal eben so und jetzt machen wir hier nur noch Betreuung von 8 bis 16 Uhr und hoffen, dass die Kinder einigermaßen gesund durch den Tag kommen.
Genau, das gerne noch ein bisschen näher ans Mikro, ja, weil ich deinen Ausschlag nicht mehr so sehe.
Okay.
Das, was du beschrieben hast, finde ich, hört sich auf dem Papier
ja
ganz toll an und ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz tolle Sache ist. Ich mache dir mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ja, ich hatte eine Weiterbildung gebucht und habe mich unglaublich auf diese Eintages-Weiterbildung gefreut. Ich kam dann kurz nochmal bei der Einrichtung vorbei, weil ich noch kurz irgendwas abholen wollte. Und dann sagte die Leitung zu mir, tut mir leid, Judith, ne? Der Kollege ist krank und der ist auch krank. Du musst die jetzt leider absagen, die Weiterbildung. Und ich finde, das ist gängige Praxis. Würdest du sagen, das ist so oder gibt es Möglichkeiten, das nicht so entstehen zu lassen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist für mich auch oft eine Frage von Dienstplangestaltung. Wenn alle Stricke reißen und viel Personal ausfällt und ich dann sagen muss, ich muss die Betreuung gewährleisten, dann kann es unter Umständen so sein, dass ich jemanden dann einfach im Haus behalten muss, nicht zur Fortbildung schicken kann. Aber in dem Thema Personalentwicklung würde ich sagen, ist das immer suboptimal. Ich kann aber auch verstehen, dass ich natürlich Eltern nicht sagen kann, wir machen jetzt Gruppe XY zu, weil wir haben zwei Leute auf Fortbildung. Das Verständnis der Eltern wird da aufhören an der Stelle. Aber ich finde, man muss das im Dienstplan versuchen, schon so zu gestalten, dass man sagen kann, so worst case, was ist Plan B? Und wir haben das zum Beispiel in unseren Häusern oft so, und ich denke, das ist jetzt keine Erfindung von uns, sondern das werden viele Häuser so leben, ist eine Blitzlichtrunde am Anfang der Woche, dass man das montags schon mal klärt und dass man schon mal guckt und sich da schon mal auf alle Eventualitäten so ein Stück weit vorbereitet und auch sagt, wie kann man die Kinder irgendwie anders auch vielleicht auf Gruppen aufteilen oder wie kann man das kompensieren, dass jemand ausfällt, weil der fällt ja geplant aus, das ist ja keine Überraschung. Und wenn ich jetzt auch Urlaubsplanung habe, die muss ich auch abstimmen auf Fortbildung. Klar gibt es Fortbildungen, die ich vielleicht zum Ende des Jahres dann irgendwie buchen werde, die wusste ich Anfang des Jahres noch nicht, aber wenn ich grundsätzlich den Urlaub so geplant habe im Team, dass ich weiß, eine Summe X an Leuten geht in Urlaub und das System hält noch aus, dass da einer auf Fortbildung geht und ich kalkuliere noch ein, dass vielleicht zwei ausfällen, dann passt das. Also mein Erleben ist oft, dass das eher die Dienstplangestaltung ist, die da nicht gepasst hat oder auch die Urlaubsplanung und dann bricht das wie so ein Kartenhaus zusammen. Dann sind halt drei Leute krank und dann muss man wieder den sauren Apfel beißen und ich bin da voll bei dir. Ich war selber auch Fachkraft und ich kenne auch selber die Situation, dass Leitung kommt und sagt, tut mir leid, morgen ist die Fortbildung übrigens gestrichen. Und das ist total frustrierend und so demotivierend. Also entweder ist man dann am nächsten Tag selber krank oder man schleppt sich halt mit einem langen Gesicht auf die Arbeit und da hat irgendwie keiner was. Vor allem das Problem ist, das kann man einmal machen, aber wenn man das immer wieder macht, dann hört auch die Weiterentwicklung des Personals irgendwo auf und dann kommt auch kein neuer Input in die Einrichtung. Weil ich finde, eine gute Vorbildung, davon können die alle profitieren. Wenn dann derjenige ins Team wiederkommt, als Multiplikator funktioniert und dann einem auch berichten kann, was er so erlebt hat, dann kann das auch wieder so eine Flamme der Motivation entzünden. Ob wir jetzt das Thema Partizipation nehmen, von mir aus Bewegungserziehung, was auch immer, das Spektrum ist ja riesig, aber wenn ich dann wirklich aufgeladen komme von so einer Vorbildung, motiviert bin und wieder so Lust habe anzupacken, in Projekte zu gehen oder zu sagen, komm, wir implementieren das bei den Kindern, dann kann ich auch meine Kollegen mitreißen. Wenn wir jetzt aber alle seit einem Jahr nicht mehr auf Fortbildung waren und man immer sagt, das geht wegen Personalmangel nicht, dann frage ich mich, wo ist die Perspektive?
Genau. Und eine wichtige Sache, die du eben in der Aufzählung nicht mitgenommen hast, was ich auch nochmal rausstellen will, wir sind ja immer wieder beim Sozialunternehmertum und das, was du gerade gesagt hast, eine Dienstplangestaltung mit Blick nach vorne ist ja auch soziale Unternehmen. Eine Sache, die ich tatsächlich finde, der Fisch stinkt am Kopf. Damit meine ich tatsächlich, in der Überlegung, die du hattest, würde mich interessieren, wie auch du als Trägervertretung sicherstellst, dass eine Leitung oder eine, was ist jetzt der Gender? Leitung ist gegendert, ne?
Leitung ist global, das kann man so verwenden.
Global, genau. Ich finde, eine der wichtigsten Sachen ist tatsächlich eine fachlich gute, damit fachlich meine ich aber auch eine Leitung, die fähig ist zu führen und da ist ja auch Motivation. Wie kann man das tatsächlich auch sicherstellen, dass eine Leitung da ist, die auch den Fachkräftemangel entgegenwirken kann durch Motivation, durch Sorge für die Mitarbeiter und so weiter? Wie geht das?
Da sehe ich zwei Ebenen. Einmal auf Trägerebene zu sagen, wir haben regelmäßig Leitungstagungen, wo wir die Leitungen einfach abholen, wo wir die Leitungen immer wieder auch Input geben für ihre Häuser. Wir ermöglichen Austausch untereinander, dass die Leitungen miteinander sich vernetzen können und auch da Ideen teilen können. Und dass ich an einem Punkt auch schaue, dass die den Faden verloren.
Austausch war das Letzte. Genau. Und dass regelmäßige Tage stattfinden. Genau. Und ihr ermöglicht. Das war das Letzte.
Genau, jetzt habe ich wieder, ja. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass ich schaue, dass die Leitung natürlich auch in der Einrichtung unterwegs ist. Also ich finde, wir versuchen das immer so zu gestalten und zu leben, dass die Leitung eben nicht vollkommen nur freigestellt ist und nur vom Büro aus regiert, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, sondern dass die Leitung natürlich selbstverständlicherweise im Fall von Personalmangel auch in die Gruppen geht und aushilft und auch mal einen Spätdienst macht, mal einen Frühdienst macht, auch in den Bring- und Abholzeiten den Eltern als Gesicht zur Verfügung steht. Und ich glaube einfach, dass berühmtes Sprichwort, dessen Urheber ich nicht mehr kenne, Vorbild einfach tiefer dringt als Worte und dass die Leitung auch damit gutem Vorbild vorangehen muss. Ich glaube, wenn ich immer nur im Büro sitze und das nicht so mitkriege, was abgeht und ich höre das nur in DBs oder von mir so einer Blitzlichtrunde von meinen Mitarbeitenden oder mal im PEG und sage immer, ihr müsst bei der Stange bleiben und ihr macht das schon und ich benutze einfach nur so Worthülse, das ist, glaube ich, schwierig, da wirklich Motivation zu zünden. Was wir auch machen partiell, das machen wir jetzt nicht per se in jeder Einrichtung, aber da, wo wir merken, da ist irgendwie Bedarf oder da ist auch irgendwie Hunger oder da ist vielleicht auch so ein bisschen Stillstand, dass wir dann auch nochmal von extern einen Supervisor reinholen, der jetzt gar nicht meine Rolle hat, sondern der eben von außen drauf gucken kann und wo Mitarbeiter dann auch in einem vertrauensvollen Rahmen eben auch immer ihre Sorgen und Nöte teilen können. Und das führt in unserer Erkenntnis ganz oft, sich auf das zu besinnen, was habe ich eigentlich, dann festzustellen, unser Kernteam ist eigentlich super unterwegs und wir wollen eigentlich alle aufs gleiche Ziel ausgerichtet hin. Wir möchten alle gute Bildung ermöglichen, wir wollen alle mit Kindern mehr umsetzen und wir haben Spaß an unserem Job. Es sind halt nur hier und da die Rahmenbedingungen, die uns irgendwie so ein bisschen wie Scheuklappen den Blick für das Schöne nehmen. Und das motiviert Mitarbeitende unheimlich zu sagen, ja, wir haben in unserem Köfferchen ein Werkzeug und wir haben eine Schatztruhe in der Kita stehen und wir wollen mit diesen Schätzen weiterarbeiten. Und dann glaube ich, dieses Mut machen, ne, das auch dein Steckenpferd ist, zu sagen, ich muss Leute einfach auch ermutigen und auch als Leitung Feedback geben, zu sagen, das hast du toll gemacht, das hast du gut gemacht. Das klingt so banal, aber wir kriegen immer mit, dass dieses Loben immer noch so wenig stattfindet und vielleicht auch in der Zeit, wo Leitung selber gestresst ist, gar nicht den Blick dafür hat. Aber dann eine Mitarbeiterin zu sagen, total gut gemacht, ich habe die Übergabe, habe ich gerade mit einem Ohr mitbekommen, wie wertschätzend du die Eltern abholst, geht total gut, dass ich auch ein Feedback kriege, dass meine Arbeit auch anerkannt und gewürdigt wird. Ich glaube, wenn ich mich gewertschätze, bin ich automatisch auch motivierter.
Genau, und eine Sache, da wirst du jetzt doch wieder merken, dass ich wieder ein heißes Eisen anpacke. Das, was du so ein bisschen beschreibst, ist ja die Leitung als eierlegende Wollmilchsau. Ja. Was ich damit meine, ist tatsächlich, die Leitung soll tatsächlich motivieren, die Leitung soll führen, die Leitung soll auch eine Haltung zu Leitung haben und jetzt kommt das Provozierende, eine Leitung soll aber auch ständig einspringen. Wie ist das möglich? Wie kann man diese Anforderungen von Trägerseite auch gerecht werden?
Ja, soll immer einspringen. Nach Möglichkeit springt sie natürlich ein. Ich glaube, auch eine Leitung muss sich heutzutage sehr gut strukturieren einfach. Und ich habe aber das Gefühl, wenn ich auf unsere Leitung blicke und auch mal bei anderen Trägern das mitkriege, dass wir schon sehr fähige Leitungen haben. Aber es ist ein Riesenportfolio zu sagen, ich muss Mitarbeiter führen und ich muss dann irgendwie auch als Springer herhalten und dann noch die ganzen aktiven Dinge nebenher machen. Das zu gewährleisten ist auf jeden Fall ein Spagat. Ich glaube, da ist auch ein enger Austausch unter den Leitungen wichtig. Ich finde, wenn die sich in ihren Ressourcen ergänzen können, hilft das schon total viel. Und auch das ist wieder eine Frage von Dienstplangestaltung und auch von Empowerment meiner eigenen Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass ich da gucke, dass ich den Leuten aber auch viel Mut zuspreche und gucke, dass sie ja ihren Raum auch haben, sich einzubringen und ich da auch zum Beispiel delegieren kann. Aber nicht delegieren kann im Sinne von, ich bin zu faul dafür, sondern im Sinne von, ich ermächtige dich. Du kannst das auch richtig gut machen. Also muss ich als Leitung bei jedem Elterngespräch dabei sein? Muss ich als Leitung zum Beispiel die Urlaubsplanung vollkommen in meiner Hand haben oder auch die Dienstplangestaltung oder kann ich das vielleicht meiner Stellvertretung abgeben oder wenn es die nicht gibt, meine Abwesenheitsvertretung, habe ich vielleicht jemanden im Team, wo ich merke, die könnte potenziell auch meine Leitung werden, dass ich die an die Hand nehme, das bringt auch wieder Motivation und die einfach mitmachen lassen in gewissen Dingen. Natürlich am Ende die Verantwortung selber dafür trage, aber das ja auch gemeinsam machen. Also ich glaube, auch wenn Leitung so sich so ein bisschen davon abschüttelt, in ihrem geschlossenen Büro zu sein und eine offene Türe zu haben und zu sagen, ich bin einfach auch Leitung und ich führe euch, aber ich bin auch einfach Teil des Kollegiums ein Stück weit, dann glaube ich, hilft das, all diese Bereiche so miteinander zu verknüpfen. Und klar gibt es Wochen, da ist die Leitung vielleicht überwiegend im Büro, muss da viel erledigen. Eine andere Woche, in der ist sie viel in den Gruppen, weil Mitarbeiter fehlen. Aber ich glaube, dass so in der eigenen Steuerung muss man da immer gut gucken, dass man für sich als Leitung auch immer wieder reflektiert, was ist jetzt gerade wichtig, auch in der Priorisierung. Ich glaube, die Priorität liegt immer bei den Kindern. Um dann noch zu gucken, wo muss ich mich jetzt gerade so total reingeben und was kann vielleicht auch warten. Ich glaube, das ist so ein Thema, was alle Leitungen umtreibt, zu gucken, welche Prioritäten setze ich gerade in meinem aktuellen Arbeitsfeld.
Und eine Sache möchte ich nochmal herausstellen, die du eingehend auch gesagt hast. Ich finde auch so aus persönliche Erfahrung, es gibt nichts Unmotivierenderes als eine Leitung, die nicht führen kann.
Mhm.
Und das, was ich auch nochmal zum Leitung bringen soll, so Thema Resilienz. Du sagst ja selber, man muss sich priorisieren, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, resilient zu sein, um eben auch gesund als Leitung unter diesem Druck, wie ich auch finde, arbeiten zu können. Genau. Wo ich nochmal drauf hinaus will oder nochmal zurück will, ist zum Thema Onboarding-Qualität von also Peers gibt's ja und was gibt es alles, neue Fachkräfte, das hatten wir ja. Du hattest eingehend gesagt und korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergebe, naja, wir wollen schon, dass die Fachkräfte qualifiziert sind, merken, dass die auch nachqualifiziert werden müssen, um eben auch in der heutigen Anforderung einer Erziehungs- und Bildungsauftrag agieren zu können, aber eigentlich haben wir keine Zeit dafür, die einzuarbeiten. Das habe ich richtig weitergegeben?
Das hast du richtig weitergegeben und das ist eine riesengroße Challenge, finde ich, weil gerade die Einarbeitung ist so eine goldene Phase, in der man die Mitarbeiter einfach an Bord holen kann. Deswegen heißt es ja auch Onboarding und wo man dann viel auch mitgeben kann. Und ich bin auch dafür, dass man eine Art Patensystem hat oder Mentoring innerhalb des Teams, dass man sagt, der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin, die hat einen Paten im Team, der sich um sie kümmert und der beim Onboarding hilft und der auch so ein bisschen der Guide ist, der einfach Orientierung schenkt, der auch mal so die informellen Themen weitergibt. Und auch da Thema Zeitressourcen, Leitung sich nicht sicher mit jedem immer hinsetzen kann und irgendwie jeden Tag eine Stunde einräumen kann, aber ich dann eine Kollegin habe, an die kann ich mich wenden bei Fragen. Und mein Wunsch wäre natürlich, dass die sofort loslegen können und müssen sie ja oft auch. Aber idealerweise wäre ja, sie hätten auch den Raum, sich zu erproben und es ging ständig direkt auf Messers Schneide, sondern zu sagen, ja, da sind zwei Kolleginnen und die dritte Kollegin, die wir jetzt dazu gewonnen haben, die ist von der Ausbildung, die ist fertig, wir wissen das auch, die ist auch Fachkraft, aber die darf auch nochmal Fehler machen oder die kann auch mal bei einem Elterngespräch hospitieren und dann kann sie sehen, wie führen wir Elterngespräche. So, ich bin so ein Freund davon, einmal zuschauen, dann selber machen und begleitet werden und dann alleine machen. Und das ist halt schwierig in der aktuellen Situation, das zu gewährleisten. Ich glaube, das schüchtert manchmal auch Fachkräfte ein, dass sie merken, sie stehen sofort gefühlt alleine da und dann kriegen sie ja mit, auch durch Social Media oder auch durch unseren Podcast und verschiedene andere Gremien oder auch durch den Träger und durch die, weiß ich nicht, Medien, wie die aktuelle Situation ist und werden dann darin bestärkt, so dass man alleine da steht und irgendwie keine richtige Orientierung hat. Das finde ich halt so schade, weil ich finde, einerseits müssen wir die halten, die schon lange im Beruf sind, aber gerade die den Beruf ja vor kurzem erst gewählt haben, die vielleicht 3 Jahre Ausbildung gemacht haben oder 3-4 Jahre an der Uni waren, die ja mal gebrannt haben für den Beruf, wenn die gleich im ersten Jahr schon verheizt werden, das ist das Schlimmste, was passieren kann, auch perspektivisch, weil wir wissen ja jetzt schon, dass wir einen großen Fachkräftemangel entgegensteuern und das ist das, was wir wissen, da haben wir ja nicht die einkalkuliert, die jetzt hinschmeißen werden, weil es einfach nicht auszuhalten ist. Und deswegen ist mein Riesenwunsch, dass man da in der Einarbeitung die Leute irgendwie packt bei ihrer Leidenschaft und das Gefühl gibt so, du darfst dich noch ausprobieren. Andererseits, wie ich es eben schon mal erwähnt habe, merke ich halt, dass wir an vielen Stellen Dinge mitgeben müssen, die Fachkräfte vor 5, 6, 10 Jahren eben noch einfach im Köfferchen hatten. Also so das Thema Elterngespräche, da merke ich, da ist ganz viel, was den Fachkräften einfach noch fehlt, so an Skills, die jetzt gerade von der Fachschule kommen oder von Universität. So Thema Projektarbeit und so. Also ich weiß, dass man in der Lehre dahin geht zu sagen, Freispiel ist super wichtig und das Kind bildet sich selbst und da würde ich auch voll hinterstehen, aber trotzdem muss ich ja Impulse setzen, trotzdem muss ich den Raum als dritten Erzieher nutzen, trotzdem ich muss mich ein Stück weit überflüssig machen, aber ja nicht vollkommen weg sein und auch in dem Thema teiloffenes Konzept, offenes Konzept, die ich total begrüße, aber auch da bin ich ja gefragt als Experte für einen Raum und einfach als Bildungsbegleiterin, Bereiterin und ich glaube so diese Rollenklarheit oft, die fehlt so ein bisschen den Kräften, die wissen gar nicht mehr so genau, was ist eigentlich meine Rolle als Fachkraft.
Genau, du hattest ja einmal angesprochen, ich Zitat von dir, ich will ja auch nicht den Fachschulen den schwarzen Peter zugeben.
Möchte ich nicht, nee, genau.
Nur ich würde gerne den schwarzen Peter aber auch Trägern zuschieben, weil mir fehlt tatsächlich so aus der Erfahrung, ich habe eben auch lange Zeit im Gesundheitswesen gearbeitet und da war eine Praxisanleiterausbildung verpflichtend.
Mhm.
Warum legen, oder du kannst es ja auch verneinen, ne? Aber mein Empfinden ist, dass Träger nicht viel Wert darauf legen, Praxisanleitungen auszubilden, die tatsächlich dann neue Peers oder neue Praktikanten oder Jahrespraktikanten anleiten. Und oft auch Praxisanleitung jemand macht, weil er es macht. Und ich sage mal, es gibt so einen Generationswechsel in der Kita. Es gab mal die Basteltanten, die tatsächlich Eltern Arbeit gemacht haben und keine Erziehungspartnerschaft, die tatsächlich den ganzen Tag klischeemäßig mit ihrem Po auf den kleinen Stühlen saßen und gesagt hat, Kevin, jetzt hol mal hinten die Sachen und bring das mal zurück. Und es gibt aber auch Entwicklungsexpertinnen, die tatsächlich den Erziehungs- und Bildungsauftrag bedürfnisorientiert begleiten. Ich stelle mir jetzt vor, meine Praxisanleitung hat das ja schon immer gemacht, ne? Und ich komme als junger Mensch in die Kita im zweiten, dritten Ausbildungsjahr oder wann auch immer oder im Praktikum und bin total begeistert und kriege dann mit, wie in der Praxis es abgeht, auch zwischen Basteltanten und so weiter. Warum gibt es nicht sowas wie qualitative Praxisanleitung?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist auch so ein Stück weit, glaube ich, Finger in die Wunde gelegt. Ich kann das jetzt gar nicht für unseren Träger allumfassend beantworten, ob wir das jetzt verpflichtend haben, dass das jeder machen muss oder die Anleitung das haben sollte. Nehme ich gerne als Gedanke mit aus dem heutigen Treffen. Kann aber sagen, dass wir uns wirklich als Ausbildungsbetrieb verstehen und auch perspektivisch, was den Fachkräftemangel betrifft und die Personalsuche, wir natürlich daran interessiert sind, dass die Fachkräfte, die wir einmal im System haben, die ausgebildet werden, also die PIAs oder die Berufspraktika, dass wir da auf jeden Fall perspektivisch ja unsere Mitarbeiterinnen sehen und da ein großes Interesse haben und da eben 3 Jahre Zeit haben, sie auf unsere Konzepte zu schulen, sie einzuführen in unsere Art der Elterngespräche, in unsere Art der Dokumentation, einfach so in diese trägerspezifischen Themen. Von daher würde ich sagen, ist das ganz, ganz wichtig, da bei den Leuten nah dran zu sein und wir da auch immer versuchen, uns auf dem Zahn der Zeit zu halten. Wir selber auch an Fachschulen zum Beispiel gern Vorträge halten oder auch mal auf Messen gehen, auf Berufsmessen für Berufseinsteiger oder für Leute, die gerade mit dem Gedanken spielen, eine Ausbildung aufzugreifen, weil das total wichtig ist, da auch Leute eben zu motivieren und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass, wie du gesagt hast, eben nicht die Demotivierteste im Team vielleicht oder vielleicht der Besen aus der Kita dann diese Aufgabe übernimmt, sondern jemand, der Bock hat und von sich auch lernen kann. Ich finde also, ich bin immer sehr bei dem Vorbild. Ich glaube, man braucht einfach ein gutes Vorbild, das einem den Beruf so schmackhaft macht. Das war in meiner Situation damals genauso. Ich hatte gerade im Anerkennungsjahr eine wunderbare Anleiterin, die mir so ein Herzblut vermittelt hat an der Arbeit und so eine Lust darauf, dass mich das noch mehr darin bestärkt hat, einfach auf dem richtigen Weg zu sein und Fachkraft zu werden. Und ich glaube, das braucht es einfach. Also selbst wenn ich sage, die hat jetzt nicht die Qualifikation der Praxisanleitung, muss ich aber gucken, dass ich das nicht jemandem so zuschiebe und sage, du machst jetzt hier die Anleitung und ich im Team frage, wer hat denn Bock und dann hebt sich einen Arm, sondern dass ich wirklich im Rahmen von PEGs zum Beispiel gucke oder auch im Alltag, wer fällt mir besonders auf, wer möchte sich vielleicht auch hervortun, wer hat vielleicht auch Interesse über die Aufgabe der Gruppe hinaus zu sagen, ich würde ja gerne was weitergeben an. Ich glaube, dann kann man im zweiten Schritt überlegen, das ist vielleicht auch eine Überlegung, die wir alle anstellen müssen, will ich das mal irgendwann zukünftig auch honorieren? Auch finanziell will ich sagen, dass ich die Anleitung, die sich bewusst dafür entscheidet und vielleicht auch weiterbildet, dass ich sage, okay, die ist eine Art Multiplikator und kriegt von uns auch eine gewisse Zuwendung dafür. Das wäre auch eine Option, die man mal denken kann. Aber ich bin dabei, man muss die nehmen im Team, die Bock drauf hat, motiviert ist. Es bringt nichts, dann jemanden, der on fire ist, von der Fachschule kommt, dann an jemanden anzudocken, der gar keinen Bock mehr auf den Beruf hat oder der den eben so wirklich Klischee 0815 macht und einem auch nicht mehr viel weitergeben kann an wirklich Bild vom Kind, Haltung, wie du gesagt hast, Elternpartnerschaft, also wo ich mir als Auszubildender oder Berufspraktikant eh nichts abgucken kann, sondern mir immer nur überlegen muss, so will ich es nicht machen, so will ich es auf keinen Fall machen. Boah, wie demotivierend, kann ich nur jedem von abraten, das zu gestalten.
Ja, ein Thema, was mir noch unglaublich wichtig ist, als jemand, der tatsächlich bewusst auch aus der Kita gegangen ist, aus dem einfachen Grund, weil ich das System Kita nicht mehr ertragen habe und einfach gesagt habe, ich habe mich fast jeden Tag gefühlt, als würde ich mit meinem Fuß im Knast stehen, wenn wir ja so bei der Aufsichtspflicht sind und wenn wir auch beim Thema Überforderung sind. Es ist ja nun mal ganz klar auch in der Presse und auch bewiesen, dass durch Fachkräftemangel gerade auch so Dinge wie Gewalt an Kindern durch Personal und eben auch das Unfälle passieren, wo Kinder tatsächlich zu Schaden kommen, weil Fachkräfte jahrelang Ermöglichungspädagogen waren und natürlich ohne zu jammern mit 27 Kindern alleine gearbeitet haben und dann natürlich auch Unfälle ganz klar passiert sind. Wie kann man als Trägervertreter, und du hast ja selber die Situation beschrieben, dass natürlich auch Dienstleistungsgedanke im Sinne von Eltern, ne, oder Erziehungsberechtigte, wie kann man da tatsächlich auch Entwicklungsexpertinnen den Rücken stärken, Nein zu sagen?
Also erstmal einen Punkt, den du gesagt hast, dass das einen Raum bietet für Grenzüberschreitung oder Grenzverletzung oder auch einfach Gefahrenpotenzial birgt, da stimme ich dir voll zu. da gibt es auch wirklich interessante Studien zu oder auch Umfragen, die das einfach belegen, dass die Gewalt an Kindern zugenommen hat. Ich glaube, die Faktoren sind so sehr verschieden, rühren wahrscheinlich aus der Corona-Zeit oder aus der Überlastung als Mitarbeiter. Also ich finde nichts rechtfertigt, Gewalt an Kindern überhaupt nicht. Ich glaube, es ist nur so ein Erklärungsversuch von diesen Studien zu überlegen, wo kommt das denn her. Aber auch da gibt es von Boll und Remsberger, die haben da in dem Feld auf jeden Fall einige Leitungen zu befragt, gerade auch in der Corona. In der Corona-Krise oder in der Hochzeit der Pandemie, das ist wirklich also evident, das ist so passiert und das ist auch wirklich besorgniserregend. Ich glaube einfach, dass man wirklich da, wie du gesagt hast, den Mut haben muss, Nein zu sagen. Und entweder mache ich das über den Weg, dass ich erstmal das Gespräch zur Leitung suche. Wenn ich mich da jetzt nicht wirklich traue oder den Mut nicht habe, dann entweder über eine Mitarbeitervertretung, wenn es die auch nicht gibt, dann muss ich vielleicht gucken, dass ich mich mit anderen Kollegen zusammentue. Und ja, es ist halt schwierig. Ich würde, wie gesagt, immer zuerst das Gespräch zur Leitung suchen und das erstmal da platzieren. Wenn ich merke, das passt dann eben nicht, dann müsste den Weg weitergehen zum Träger. Wobei ich jetzt nicht immer ermutigen will, die Leitung außen vor zu lassen. Ich auch jetzt aus meiner Funktion immer das Interesse habe, dass man erst das Gespräch zum Träger sucht. Und dann, glaube ich, muss man auch Eltern gegenüber das immer auch klar formulieren. Also ich merke zum Beispiel, wenn wir dahin gehen und uns eben dieser Fürsorgepflicht bewusst sind und sagen, wir müssen an der Stelle jetzt eine Gruppe schließen, wir müssen Betreuungszeiten eingrenzen, dann passiert das ja vor allem zum Schutz der Kinder. Aber auch dann zum Schutz der Kolleginnen. Und sind Eltern oft ungehalten oder verstehen das nicht. Wenn ich mich aber dann als Fachkraft nicht dazu positioniere und sage, das ist aber richtig, dass der Träger das macht. Wir sind dankbar dafür, wir freuen uns darüber, weil es ist wirklich so, dass die Aufsichtspflicht hier nicht gewährleistet gewesen wäre oder wir mittlerweile auf dem Zahnfleisch. Wenn ich dann sage, das hat der Träger so entschieden, also ich hätte hier auch bleiben können, dann fällt man so ein Stück weit der Entscheidung in den Rücken und das darf man halt nicht machen. Also ich glaube, dass es bestimmt auch Träger gibt, die dann die Gruppe nicht zumachen oder die das dann einfach ansagen und sagen, du musst jetzt hier in der Gruppe stehen und da geht es wirklich vielleicht dann darum, dass man sagt, das ist sehr, sehr in einem Graubereich und wenn da was passiert, dann aber hallo, da kann man dann immer eine Überlastungsanzeige stellen, in der man sich dann da selber davon entlastet und sagt, ich habe darauf hingewiesen, es ist nichts passiert, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen, wenn einem das, wenn man sich damit dann auf die sichere Seite bringen will, aber ich finde, das ist schon so irgendwie 3 Schritte zu spät. Ich finde, irgendwie muss der Träger vorher schon reagieren. Dann merke ich immer, dass es manchen Fachkräften eben dann schwerfällt, sich im Elterndialog so zu positionieren, zu sagen, ich verstehe das, dass sie da Unmut haben. Ich verstehe auch, dass das für sie total schwierig ist in der aktuellen Situation. Immer wieder, Eltern bemühen ja gerne immer dieses immer und wieder, aber immer wieder da Betreuung zu finden für ihr Kind oder dann ihr Kind früher aus der Einrichtung zu holen. Aber überlegen Sie mal, was ist die andere Alternative? Dass ihr Kind dann hier zu Schaden kommt oder dass ihr Kind dann von einer Kraft betreut wird und gar nicht zur Toilette wirklich begleitet werden kann oder sozusagen sich selber überlassen ist. Und das ist ja auch nicht der Qualitätsgedanke, den wir den Eltern mal versprochen haben. Ich glaube, dass man da Eltern gut abholen kann im Dialog. Aber das, und da sind wir wieder bei meiner Eingangsthese, dass es gerade jüngere Kräfte nicht mehr genauso gut können, sich da so zu positionieren, zu sagen, ja, es ist ätzend für sie, verstehe ich auch, aber das aus gutem Grund macht der Träger hier die Gruppe zu und wir stehen voll dahinter und wir begrüßen das.
Genau, ja. Ich würde gerne so eine Schlussfrage an dich stellen, ja. Lieber Florian. Und zwar, das Thema war ja Fachkräftemangel in der Kita, hausgemachte Konsequenz oder Chance der Veränderung. Deine Meinung dazu?
Ja, ich habe mich so ein bisschen im Vorfeld vorbereitet und würde da gerne so ein Zitat mitgeben von Odo Marquardt, ist ein berühmter Philosophendeutscher, der leider nicht mehr unter uns weilt. Und der hat auch gesagt, auch in der Krise ist immer mehr Nicht-Krise als Krise. Und das ist so ein Stück weit, was ich unterstreichen kann. Ich sehe das auf jeden Fall als Chance. Ich sehe das als Chance, Dinge neu zu denken, zu überlegen, was braucht überhaupt die frühe Bildung, was braucht der Bereich Kita. Wir waren jetzt viele Jahre sehr darauf, auf verlängerte Öffnungszeiten, am besten noch bis 18 Uhr. Dann gab es die ersten 24-Stunden-Kitas. Es gibt ganz viele Betriebskitas. Also man hat dieses Thema Kita angepackt und also vorangetrieben wirklich, also wie so ein Gebäude hochgezogen und hat ja einen Rechtsanspruch geschaffen. Auch der fällt uns jetzt auf die Füße. Hat irgendwie ist ja davon ausgegangen, dass vielleicht auch die Deutschen weniger Kinder kriegen, dass das alles schon so passt. Hat auch nicht kalkuliert, dass Leute auch mal irgendwann in Rente gehen, in den verdienten Ruhestand. Aber ich glaube trotzdem, dass da eine Chance drin, Dinge nochmal neu zu denken und auch nochmal zu überlegen, was ist denn eigentlich die Anforderung an Kita und was muss Kita leisten. Und ich finde, die Eltern, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, sind mittlerweile dahin getrieben worden, dass sie nur den Betreuungsaspekt von Kindertageseinrichtungen sehen. Das tut mir immer so weh, weil ich glaube, der Bildungsaspekt ist so viel wichtiger, weil das sind so die prägenden Jahre für die Kinder, in denen passiert so viel und man kann den Kindern in der Kita so viel mitgeben. Ich finde so alleine, dass das immer so ein Querschnitt der Gesellschaft ist, dass das so ein Mikrokosmos ist, in den Kindern sich so erproben können in allen sozialen Fragen. Und dass das so ein, das kann so ein Bullabü sein. Das kann so, Kita kann auch so romantisch sein, wenn ich mich so erinnere an so Morgende, wo man dann irgendwie draußen ist, es noch nass und kalt und Kinder kommen dann rein und man hat nur ein bisschen schummriges Licht an und liest dann so ein Buch gemeinsam. Da gibt es auch so totale Herzensmomente in der Kita. Und ich finde, wenn das so wegfällt und man das nur noch so betrachtet als Ort von, ich kann mein Kind da lassen, damit ich arbeiten gehen kann, da sehe ich nicht einen Auftrag von. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, das nochmal zu überdenken und zu gucken, was gibt es vielleicht für andere Konzepte oder wie kann man diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die so oft immer heraufbeschworen wird, irgendwie so aufstellen, dass Eltern jetzt nicht ihren Job hinwerfen müssen, aber dass sie trotzdem mit einem anderen Gefühl zur Arbeit gehen und nicht morgens schon Schweiß auf der Stirn haben, wenn das Handy geht und sie das Gefühl haben, oh, das könnte Kita-E-Mail sein, Kita geschlossen. Ich glaube, dass man auch da nochmal viel mehr vermitteln muss zwischen Eltern und Kita. Ich glaube auch so, Erziehungspartnerschaft ist ja auch so ein Thema von dir, zu gucken, wir haben eigentlich das gleiche Interesse. Wir wollen die Kinder auf die Zukunft vorbereiten. Wir wollen kleine Menschen dabei begleiten, groß zu werden. Wir wollen ihnen viel mitgeben. Und ich glaube, da liegen Fachkräfte und Eltern gar nicht so weit auseinander. Und da liegt es auch ein Stück weit an der Politik zu sagen, so, jetzt seid ihr mal an der Reihe und ihr, die da an den Fleischtöpfen steht, trefft jetzt mal Entscheidungen, die uns irgendwie mitdenken und die nicht gerade einfach in eine Wahlperiode passen. Also, wenn ich das noch ergänzen darf als letzten Schluss, die Idee dann hinzugehen ist zu sagen, ich erlasse den Eltern jetzt ihre Beiträge, aber ich nehme dieses ganze Geld aus dem System. Das ist vielleicht als Wahlversprechen gut für Eltern und im ersten Moment fühlt es sich auch toll an für Eltern zu sagen, oh, ich habe ja eine Beitragsfreiheit, aber wenn das Ende vom Lied dann ist, dass ich mein Kind aber dauernd aus der Einrichtung holen muss, ich überspitze jetzt mal, weil die Einrichtung geschlossen hat oder ich merke einfach, dass bildungsmäßig nicht mehr viel stattfindet, dann ist das irgendwie an der falschen Stelle gespart oder an der falschen Stelle den Menschen oder den Eltern irgendwie so ein Benefit geben, weil den Benefit, den gibt es ja nicht. Deswegen würde ich sagen, das wäre so ein Punkt, wo Politik sagen muss, wir stecken das Geld ins System und wir stecken das nicht irgendwie in die Steuererleichterung oder in den finanziellen Aspekt der Eltern und Familien. Und als letzten Schlusssatz, wenn ich den noch ergänzen darf, glaube ich, müssen wir dahin gehen, dass Politik Qualität in Kitas einfach über Legislaturperioden hinausdenkt. Ich finde es immer total schrecklich, dass dann Politiker was entscheidend auf den Weg bringen, dann ist die nächste Partei an der Spitze oder nächste Koalition und dann reißen die es wieder ein. Dann gibt es die 25. Revision von Kiewitz, aber letztendlich versucht man das nie mal auf ein Jahrzehnt anzulegen, zu sehen, wie soll eine Bildungsdekade aussehen? Was können wir da auf den Weg bringen, um das auch mal weiterzudenken? Was passiert denn mit einem Kind, was heute in die Kita kommt, was dann vielleicht in 4 Jahren oder in 6 Jahren in die Schule geht und dann nochmal 4 Jahre weiter dann auch auf die weiterführende Schule und die dann vielleicht nochmal 6 Jahre weiter dann irgendwie ins Abitur geht oder vielleicht in die Ausbildung. Und das ist für mich auch nicht so verzeihlich. Dass man schon bei einem Kita-Platz vielleicht mal perspektivisch auch schon mal an Ausbildung oder Universität denkt, das wird mir auch zu kurz gedacht. Man ist immer nur, man denkt das sehr in seinem Kosmos, Kita-Kosmos, Schulkosmos und dann kommt irgendwie Ausbildung und dann kommt Universität und ich glaube, dass Bildung einfach von 0 bis, weiß ich nicht, ins junge Erwachsenenalter gedacht werden muss.
Genau. Ja, ich finde, du hast so eine ganz wichtige Sache immer wieder angesprochen, der Herzblut, die Liebe zum Beruf als Erzieher Richtig. Und Erzieherin. Ja. Und ich finde es ganz toll, dass jemand, der diese Haltung hat, als Trägervertretung arbeitet, um vielleicht auch wieder dieses Herzblut für den Beruf wecken zu können.
Ja.
Ja. Ich danke dir sehr, Florian, dass du das heiße Eisen Fachkräftemangel in der Kita hausgemachte Konsequenz oder Chance zur Veränderung mit mir angepackt hast. Ich verrate einfach mal ganz kurz, dass du auch bei Instagram unterwegs bist als ja, genau. Kita.journalist. Genau. Sicherlich kann man dich da auch noch kontaktieren.
Definitiv genau. gerne.
Und ich danke dir sehr für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg in dem schmalen Grat zwischen Träger, ehemalige Fachkraft, ehemalige Kita-Leitung und auch noch, wie du so schön gesagt hast, Auftraggeber für Politik, weil so habe ich das auch verstanden. Ja,
absolut. Ich danke dir auch für die Zeit. Hat mir Gerne. Wirklich große Freude gemacht.
Sehr schön.
Eine Produktion der Mindgift-Akademie. Mehr unter www.mindgift.de. Deine Garantie für Gedankengeschenke für Menschen aus Kita und Familienzentren.